Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Chico, wir sind diese Woche in der Weltfriedenswoche mit dem Thema Solidarität und haben ein ganz tolles Programm für euch zum Hören zusammengestellt. Darum gibt es jetzt wieder ein Interview mit dem Jonas Staub, dem Gründer von Blindspot, und er ist auch Ashoka Fellow. Herzlich willkommen bei uns, schön, dass Sie da sind.
Merci vielmals, danke.
Gerade zum Anfang werden wir Sie alle ein bisschen besser kennenlernen. Darum würde ich Sie bitten, sich vorzustellen und auch Ihren Werdegang zu schildern.
Ja, Jonas Staub, das hat er ja schon gesagt, Gründer von Blindspot Inklusion und Vielfaltsförderung Schweiz. Ich habe ein bisschen einen lustigen Werdegang. Ich bin nämlich ursprünglich Landschaftsgärtner, bin dann nachher Snowboardlehrer geworden und habe dann Sozialpädagogik studiert und in diesem Zusammenhang mehrere Jahre in Institutionen, also in Heim, gearbeitet für Menschen mit Beeinträchtigung und nach etwa 12 Jahren Erfahrungen in Institutionen zu arbeiten, die Organisation gegründet, mit dem Ziel, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung eben zusammenzubringen. Und das war vor etwa genau 18, 19 Jahren gewesen. Etwa genau ist ein lustiges Wort, aber so ungefähr.
Sie sind eben, wie vorher schon mal gesagt, der Gründer von Blindspot. Können Sie uns erzählen, was das genau ist und wieso Sie die Non-Profit-Organisation gegründet haben?
Ja, als Sozialpädagoge in einem System relativ lang zu arbeiten, hat mir irgendwann eine Augen geöffnet, dass im allerdümmsten Fall ich ein Fehler von einem System bin, von einem System, wo Menschen mit einer Beeinträchtigung, sprich also Menschen mit einem gewissen Unterstützungsbedarf, im institutionellen Setting darauf angewiesen sind, dass ihr Lebenslauf so geplant wird, dass es eigentlich ihnen entspricht. Und mir ist einfach aufgefallen, dass sehr oft fremdbestimmt wird, dass es klar ist, was nach dem Kindergarten passiert, nach den ersten 8 Schuljahren oder 9, was nach der Lehre passiert, was dann später im Erwachsenenleben wie weitergeht. Die Angebote sind auch sehr eingeschränkt oft. Es gibt einfach die Angebote, die halt vorhanden sind. Sprich, wenn man irgendetwas ganz anderes machen will, oder mal 2 Jahre reisen, dann ist das nicht so möglich. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr als Sozialpädagoge in einem System stehen, wo letztendlich sehr viel Fremdbestimmung noch heute produziert und mir überlegt, was braucht es denn, um dass Menschen mit der Beeinträchtigung frei und selbstbestimmt können entscheiden und habe dann die ersten Projekte aufziehen, dann noch mit Feriencamps, wo eben ganz junge Menschen im Alter von 14, 15 mit und ohne Beeinträchtigung zusammen snowboarden. Jetzt kommt der Snowboarder wieder. Und letztendlich selber können sagen, mit wem, dass sie eigentlich was möchten lernen und vor allem eben auch nicht beeinträchtigte Jugendliche um sich herum hatten und so die normale Welt einfach kennenlernen, wie zum Beispiel Ausgang oder einfach mal chillen auf der Piste.
Was sind denn Ihre Aufgaben bei Blindspot? Was machen Sie dort genau?
Ja, heute, also die Organisation hat sich jetzt stetig vergrössert. Wir sind inzwischen 75 Mitarbeitende. Wir haben 3 fixe Gastronomiebetriebe als GmbH organisiert oder aufgebaut. Wir haben Pop-Ups, wir haben inklusives Wohnen. Wir haben eben die Arbeitsbereiche, die Blindspot will unterstützen. Wir vernetzen uns in der ganzen Schweiz. Meine Aufgabe ist, die Organisation zu leiten. In einer Co-Leitung zusammen mit einer Frau an meiner Seite. Und wir haben die Aufgabe, eine Organisation so zu entwickeln, dass eben wir am Zeitgeist bleiben. Und das ganze Inklusionsthema, die Zugehörigkeit, das ist seit mehreren Jahren jetzt sehr, sehr am Kommen. Es tut sich in der Schweiz auch Verschiedenes ändern und entwickeln. Und unsere Aufgabe ist effektiv, das Ganze so zu managen. Und vor allem eben nicht aus den Augen zu verlieren, dass Selbstbestimmung von anderen Menschen bedeutet, dass man immer wieder neue Wege gehen muss. Weil nicht wir können die nächsten 10 Jahre vorprogrammieren, sondern die betroffenen Menschen selber.
Sie haben vorher das inklusive Wohnen angesprochen. Wie kann man sich das dort vorstellen? Und welche Kriterien muss man erfüllen, wenn jetzt zum Beispiel jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Lust hätte, dort mitzumachen?
Also das inklusive Wohnen kann man mal ganz einfach abgebrochen sagen, das ist nichts anderes, was so junge Menschen auch in eurem Alter machen in jungen Jahren, oft in ihrer WG leben. Mhm. Entweder vermachen es nicht, eine eigene, schöne 3,5-Zimmer-Wohnung mitten in der Stadt zu haben, oder man will vor allem nicht, weil man eben zusammen wohnen und neue Netzwerke kreieren kann. Wir mieten nichts anderes als 4, 5,5-Zimmer-Wohnungen mitten in der Stadt, jetzt in Bern eine in Lorena oder eine in Mostering. Und da wohnen junge Studierende dort und oder eben auch Menschen mit Beeinträchtigung. und sehr viel Alltag, der passiert, wie im Ausgang zum Velomech, einkaufen, kochen, passiert eben untereinander und spezifisches Coaching, was sie brauchen und Unterstützung. Übrigens, die Bewohner mit und ohne Beeinträchtigung kommen sie nachher von unseren Coaches über und das ist dann die Leistung, die wir vollbringen.
Und wenn jetzt zum Beispiel eben ich oder sonst jemand in diesem Raum dort mal mitmachen will, kann er sich einfach dort anmelden oder muss er gewisse Kriterien erfüllen?
Ja, die Frage ist, was mitmachen wäre. Mitmachen in dem Sinn wäre auch wohnen. Mhm. Und das ist auf wegezimmer.ch oder Honorbus geschrieben. Also wir machen ganz bewusst eben kein grosses Ding daraus, mhm. sondern wir sagen einfach, hey, es hat wieder ein Wegezimmer frei. Der einzige Satz ist, willst du in einer inklusiven Wege wohnen? Was schon viel nachher so bewegt zu schreiben, was ist eine inklusive Wege? Und wir sagen, ja, dort wohnen einfach junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und sonst ist nichts anderes, außer dass natürlich ab und zu ein Coach in die Wohnung platzt, was aber unserer Meinung nach ähnlich ist, wie sonst Besuch kann kommen. Und wir probieren natürlich so wenig wie möglich zu stören.
Sie sind auch noch Mitglied bei Ashoka Fellow, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Was ist das für ein Netzwerk?
Also Ashoka Fellow bin ich seit 2018. Das sind Leute, die dort gewählt werden, die sozialunternehmerisch tätig sind. Und kurz erklärt ist das, wenn man ein Problem, ein soziales Problem, Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit oder bei uns eben Separationen zu unserem Fall, also Menschen mit Beeinträchtigung, die nicht an Gesellschaft teilnehmen können und zum Beispiel nicht leisten dürfen und dementsprechend auch nicht wirklich auf irgendwelchen Lohnlisten stehen von Unternehmen, unternehmerisch löst. Also wir lösen ein soziales Problem unternehmerisch, das heisst, wir probieren in der Gastronomie als Beispiel Menschen so zu inkludieren, dass sie das Maximum geben können, wo sie fähig sind dazu. Und durch das setzen wir ja Geld um, weil es kommen Kunden und Kundinnen. Da können wir Geld hinein, können den Lohn auszahlen und wir sind ziemlich stolz, können sagen, dass alle unsere Gastronomiebetriebe vom Staat unabhängig sind. Das heisst, kein Geld von irgendjemandem muss reinkommen, sondern wir können selbsttragend die Betriebe eben unternehmerisch lösen. Und das Ashoka Fellow Netzwerk, das tut weltweit sich vernetzen, respektive weltweit. Die sind in mehr als 100 Ländern tätig, wo Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Setting können Erfahrungen oder Erfahrungen einfach miteinander teilen.
Haben Sie durch das Netzwerk vielleicht auch schon andere Leute in anderen Ländern inspiriert, so ein ähnliches Projekt wie Blindspot dort einfach zu starten?
Ja, ich bin jetzt gerade knapp 2 Wochen in Uganda und Tansania und es haben sich dort Kooperationen ergeben, wo wir jetzt mit Strukturen oder Organisationen in Uganda können zusammenarbeiten, sprich, also wir können ihnen einfach von unsere Erfahrungen teilen. Ich meine, Uganda hat ganz andere Ausgangslage, aber das Prinzip, eben, unternehmerisches Problem zu lösen, das ist weltweit das Gleiche. Es geht darum, man will vom Staat oder von privaten Stiftungs- oder Sponsorengeldern unabhängig sein. Das heisst, man muss wie an ein paar Grundprinzipien denken und es gibt Probleme in der Schweiz, in Deutschland, in Uganda, in Peru, überall weltweit. Und dort haben wir schon inzwischen sehr viel Know-how nach 18, 19 Jahren können wir einfach sagen, schau, du musst deine Angebote so attraktiv machen, dass sie eben zum Beispiel für Gesellschaften einen Kaufwert oder einen Konsumwert bekommen. Und das ist sehr spannend, das ist Uganda, es ist jetzt aber auch mit Jordanien ein Projekt am Entstehen. Da kommt gerade eine Person in 2 Wochen zu uns, die alles kennenlernen will. Und ich glaube, Ashoka hilft uns, dass der Know-how-Transfer eigentlich in die Welt rauszubringen.
Das Thema der diesjährigen Weltfriedenswoche bei Radio Chico lautet Solidarität. Können Sie uns erklären, was Solidarität für Sie persönlich bedeutet?
Ja, Solidarität für uns persönlich und für uns als Organisation bedeutet eigentlich nichts anderes als Verantwortung übernehmen. Und wir haben eine unglaublich vielfältige und diverse Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, die alle Menschen grundsätzlich möchten dazugehören. Das ist unabhängig von Kultur, unabhängig von sexueller Orientierung, unabhängig vom Alter, unabhängig von einer Beeinträchtigung oder einer Krankheit. Menschen möchten dazugehören und ein Teil vom Gesamten sein. Und ich finde, Solidarität bedeutet, gesellschaftlich eben die Verantwortung auch wahrzunehmen, sich seinen eigenen Privilegien allenfalls bewusst zu werden, an das Teilen denken. So, wir haben ein Slogan, übrigens im einen Restaurant in Lorraine, 22, Teilen macht glücklich. Mhm. Wir finden, es stimmt einfach, Teilen ist etwas, was unheimlich Spass machen kann, weil man hat und man gibt noch mehr und am Schluss haben alle etwas davon. Und ich glaube schon, dass Solidarität etwas ist, was unsere Welt zu einem besseren Ort kann machen kann. Und diesbezüglich, glaube ich, ein Aufruf an alle, dass sie sich solidarisch eben verhalten können. Mhm.
Sie machen eben ganz viele Projekte mit beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Leuten zusammen. Wie wird das solidarische Miteinander dort untereinander gelebt und gehandhabt?
Ja, schon mal grundsätzlich in dem, dass wir eben sagen, dass alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben. Wir sagen nicht, alle Menschen sind gleich. Mhm. Das ist utopisch. Wir haben schon nochmal unterschiedliche Haarfarbe.
Ja.
Und wir haben unterschiedliche Interessen. Aber die Bedürfnisse sind weltweit die gleichen. Und das ist zum Beispiel jemand sein. Das ist zum Beispiel Respekt, das ist Zugehörigkeit, das ist Akzeptanz. Also da gibt es einige Begriffe, die man wie suchen kann, wo man sagen kann, das sind aber Bedürfnisse. Und Sicherheit ist zum Beispiel auch so ein Grundbedürfnis. Und wir tun das unseren Mitarbeitenden oder auch Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen, wirklich aktiv vermitteln, so miteinander eben die Solidarität auch immer wieder zu diskutieren und auch aufeinander aufmerksam machen, was bräuchte ich, aber was kann ich eben auch geben. Und wir versuchen ganz fest von dem wegzukommen, dass Menschen zum Beispiel mit einem Unterstützungsbedarf einfach EmpfängerInnen sind und die anderen sind dann die Gebenden, weil das ist sofort wieder eine Abhängigkeit. Also alle können etwas geben, aber alle brauchen noch etwas. Und ich glaube, das ist schon ganz ein wichtiges Prinzip, das wir bei uns sehr streng verfolgen, in unseren Unternehmungen.
Also es ist immer das Geben und auch wieder das Nehmen.
Ja, und man sagt ja immer wieder das Geben und das Nehmen. Manchmal hat man das Gefühl, okay, das ist ein abgelutschter Begriff irgendwie, aber das ist es nicht, weil man sieht das schon im Alltag, wenn ich einer Person Türen aufhebe oder im Tram schaue, dass sie noch einsteigen kann. Also manchmal ist ja die Dankbarkeit, wie gross es die ist. Ich meine, vielleicht habe ich ihr ermöglicht, dass sie ihr Flugzeug nicht verpasst oder dass sie von der Arbeitgeberin nicht einen Zusammenschiss bekommt oder einfach sonst pünktlich noch einmal sein kann oder nicht muss eine halbe Stunde auf den Zug oder auf das Tram warten. Ich glaube, es ist manchmal mit ganz einer kleinen Tat kann man sehr, sehr viel erreichen.
Habt ihr denn auch ein gemeinsames Motto oder einen Leitspruch neben dem Teil und macht glücklich in dem Restaurant, was ihr alle zusammenhabt?
Ja, der Leitspruch, das ist eine gute Frage, haben wir einen Leitspruch? Wir haben natürlich sicher mal ein Leitbild und eine Vision. Aber ich glaube schon, was wir immer wieder vermitteln ist, überleg dir doch mal, wie du gerne selber würdest, behandelt werden. Was hättest du gerne? Wirst du gerne etwas gefragt? Hast du gerne, wenn die Leute Interesse an dir haben? Wenn sie nach deinen Ferien oder nach deiner Familie fragen oder wenn du mal in Sorge bist, hast du gerne, wenn sie dir die Hilfe anbieten? Und so das immer wieder zu sich selber gehen und im Prinzip genau nur das anzuwenden, aha, und das kann ich ja jetzt machen. Das ist nachher so ein automatisches Miteinander. Und ich glaube schon, dass das auch deine Frage oder eure Frage ein bisschen beantworten könnte, dass wir finden, zuerst an sich selber kurz gehen und nachher wieder nach Hause tragen. Und dann ist es wie so ein Ping-Pong mit sich selber.
Mhm. Eines von Ihren Projekten ist ja auch das Restaurant, ich denke, es ist in der Länggasse, das Provisorium 46. Wer schafft denn dort so?
Ja, unser Ursprungsrestaurant vor 7 Jahren haben wir das eröffnet, in Länggasse, und dort arbeiten insgesamt rund 18 Mitarbeitende, rund 30-35% davon haben eine Beeinträchtigung, leben also mit einer Behinderung und haben genau so eine Arbeitsstelle. Es sind junge Menschen, es sind auch ein bisschen ältere Menschen. Es ist ein sehr diverses Team und wichtig ist eben, es sind alles Teammitglieder. Sie haben alle einen Anstellungsvertrag oder einen Ausbildungsvertrag. Es sind also nicht die einen, die wir noch so ein bisschen dazunehmen, wo man dann kann sagen, ja, okay, der ist auch noch da, sondern ihr Vertrag. Das ist schon mal entscheidend. Und neben dem Vertrag gibt es einen Lohn. Das ist schon entscheidend. Und wenn man einen Lohn bekommt, braucht man ein Konto und so weiter. Also es sind alles Sachen, die ja wieder die Zugehörigkeit manifestieren und auch unterstützen. Und ich würde jetzt sagen, im Provisorium 46, aber es gibt auch noch die Fabrik 28 oder eben die Lorraine 22, arbeiten mehrheitlich GastronomInnen und GastronomInnen mit und GastronomInnen ohne Beeinträchtigung. Und dann hat es noch ein Coaching-Team, das von außen jeweils ein paar Stunden dazukommt, je nach Vereinbarung und menschenspezifisch unterstützt.
Ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass zum Beispiel ein Gast zu einem Mitarbeiter mit Beeinträchtigung unverschämt war, weil er halt etwas gerade nicht perfekt gemacht hat, obwohl das auch einfach jemandem passieren hätte können, der eben keine Beeinträchtigung hat.
Ja, es ist durchaus so, dass natürlich Gäste manchmal einfach nicht wissen, wie sie mit einer Situation umgehen sollen. Und dann ist es weniger das Unverschämte als, glaube ich, das Überforderte. Und wir haben ein Beispiel, dass ein Gast einfach nie bestellt hat bei dieser Mitarbeiterin mit Beeinträchtigung und immer gewartet hat, bis der Mitarbeiter ohne Beeinträchtigung vorbeigelaufen ist und dann schnell den Arm aufgehauen und so. Und wir haben das Problem dann so gelöst, indem wir den Mitarbeiter ohne Beeinträchtigung haben gesagt, jetzt gehst du einfach dort nicht mehr vorbei. Und ja, nach einer Viertelstunde, als sie gemerkt hat, okay, ich will unbedingt jetzt etwas bestellen, hat sie sich überwunden und bei der Mitarbeiterin mit Beeinträchtigung halt ihre Wein bestellt. Mhm. Und ist dann so überrascht gewesen, dass die das genauso gut machen konnten. Und ich habe dann sie gefragt beim Rausgehen, ist alles gut gewesen, so ganz so by the way natürlich. Mhm. Und sie, ja, nein, wunderbar, tipptopp. Und ich habe gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Das heisst, wir haben sie eigentlich können überraschen, ohne dass wir es ihr aktiv haben müssen sagen. Und es ist einfach so, wir haben wie ganz viel Geduld mit Leuten, die halt vielleicht zuerst einfach nicht können, sich natürlich verhalten. Weil ich glaube, die Gesellschaft braucht Beispiel und Erfahrung. Das hat man in der Schule und in der Uni und in der Lehre oft nicht gemacht. Man hat gar keine Menschen mit Beeinträchtigung um sich herum gehabt. Woher soll man denn das wissen? Und ich glaube, so das Unverschämte, das kommt wenn bei allen vor. Ein unverschämter Gast ist überall ein bisschen unverschämt. Mhm. Und der muss man anders zurechtweisen.
Ja. Haben Sie denn noch andere Lösungsansätze als Geduld, wenn es mit dem solidarischen Miteinander vielleicht auch im Restaurant nicht klappt?
Fördern, aber vor allem auch fordern. Das ist ganz wichtig. Wir sagen immer wieder unseren Leuten mit, aber ohne Beeinträchtigung, die möchten etwas, aber die geben auch etwas. Auch dort, spannenderweise, ist es eben ein Game, das nehmen. Das heisst, du möchtest dazugehören, du möchtest in dem inklusiven Betrieb ein Gesicht werden und eine Person darstellen, wo die Leistung erkannt wird. Dann zeig sie noch und gang über deine Grenzen raus. Und über Grenzen rausgehen kann ja auch mal sein, dass man einfach seine Überforderung halt einfach auch kommuniziert, dass man zu der Betriebsleitung geht oder zur Schichtleitung und euch sagt, ich schaffe es nicht oder ich wüsste nicht wie. Und dann haben wir ja eine Person, die wir abholen können und sagen, okay, was fehlt dir denn? Was brauchst du? Probier es mal so. Das heisst also, wir machen wirklich sehr gute Erfahrungen, indem wir nicht einfach finden, ja, gau, schön kannst du bei uns sein, gehst mal ein Wasser nachschenken und jetzt tust du wieder den Abfall entsorgen. So, nein, jetzt gehst du den Tisch aufnehmen und jetzt schenkst du mal Wein ein. Und klar müssen wir das Menschen zeigen und sie trainieren auf das und coachen. Aber ich glaube, so in Gastronomie, darum haben wir auch das gewählt, ist manchmal so, dass ultimativ, jetzt muss ich funktionieren. Das ist wie bei Top-Probe stören und jetzt ist der Vorhang auf und Bühne. Oder? Und dann hast du einen 20er-Tisch und die Leute wollen essen und schauen die an. Ich will 15 Bier und 2 Gläser Wein und 3-mal den Tower und so. Also Vorhang auf. Und ich glaube, so in diesem Moment kann Leute so massiv empowern, weil sie einfach denken, ja, was soll ich denn jetzt noch? Jetzt mache ich es einfach. Und dann wachsen sie über ihre Grenzen teilweise wie aus, wo sie gedacht haben, sie können es nicht, sie werden es nie schaffen und kommen so gestärkt wieder zurück zum Buffet und ja, ich habe es geschafft und ich komme jetzt, ey, ich kann es jetzt und du kannst mir noch mehr Aufträge geben. Und ich glaube, manchmal könnte man mit Sagen und Reden noch machen, das würde man gar nicht bringen. Man muss einfach mal sagen, Vorhang auf, jetzt gilt es und ja, es wird schon irgendwie gut kommen.
Wie wollen denn die Leute mit Behinderung am liebsten behandelt werden?
Genau wie dir, genau wie ich, genau wie alle anderen. Ja.
Ein solidarisches Miteinander, was ist denn Ihr grösster Wunsch zu diesem Thema?
Mein Wunsch ist mehr Mut und oder sogar ganz viel Mut. Mut haben, dass man Menschen anspricht, egal von welchen Kulturen, man sich nicht überlegt, kann sie Deutsch oder nicht. Menschen fragt, wie lebst du denn da? Ich komme in dieser Welt nicht so zu Schlag. Willst du mir mal etwas darüber erzählen, wenn man sie irgendwie mal kennengelernt hat? Menschen mit Beeinträchtigung als vollwertiges gesellschaftliches Mitglied einfach mal Grund betrachten und nicht sich schon zuerst wieder fragen, was sie nicht können, sondern ihre Stärken und die eigenen Stärken und Stärken von allen in den Fokus setzen. So mein Wunsch in Solidarität ist, eine Normalität herzubringen und einfach zu sagen, ich ich bin nicht die Norm. Ich da, als Mensch, als Jonas, als wer auch immer, ich bin nicht die Norm. Ich bin genau so ein Individuum. Darum kann ich nicht davon ausgehen, dass rund um mich herum alles mehrheitlich gut ist, sondern ich lebe genauso in einer Bubble, ich bin genauso irgendwie in einem Safe Space und ich muss immer wieder meine Komfortzone verlassen, um dass ich überhaupt neue Erfahrungen machen kann. Und Komfortzone verlassen, das tut uns allen ein bisschen weh. Und ich glaube, mein Wunsch ist, wenn man Komfortzone verlässt und wenn man sich selber nicht als die Norm betrachtet, dann merkt man, dass es noch andere gibt und man auf die anderen genauso muss eingehen und ihre Stärken muss nun mal einfach erkennen.
Jetzt noch zum Schluss, wenn Sie unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben?
Ja, dass unsere Welt so ein schöner Planet ist, der aber nicht einfältig funktioniert. Es gibt nicht einfach eine Lösung. Und ich glaube, so das Multidenken und das mehrgeströmende Denken einfach sich immer wieder vornehmen. Es gibt für alles immer hunderte von Lösungen. Und hauptsächlich, wir wählen eine. Es geht jetzt in den gleichen Bereich wie bei Mut, aber einfach eine Lösungsmöglichkeit wählen und schauen, was dabei rauskommt. Ich glaube, dann fährt man nicht, gar nicht so schlecht.
Dann bedanke ich mich für das interessante Interview mit Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem Projekt und weiterhin einfach für die Zukunft.
Danke euch auch. Merci vielmals. Merci.